Briten und Fußball. Der Fußball-Podcast aus Belgien.
Fritten und Fußball, das ist der Fußball-Podcast aus Olpen in Ostbelgien. Hier geht es um die gastronomische Kultur und es geht um Fußballkultur. Und warum passt das beides gut zusammen? Weil es ist weltumfassend. Es sind zwei Erfolgsprodukte aus Belgien, für die sich auch viele außerhalb Belgiens interessieren. Und dann sind wir gleich beim nächsten Thema. Es gibt Menschen, die sich genau mit dieser Art von Völkerverständigung beruflich befassen. Das sind Menschen, die in Botschaften arbeiten. Und einen solchen Menschen haben wir heute zu Gast, nämlich Botschaftsrat Alexander Hohmann. Hallo, Herr Hohmann.
Guten Tag, Herr Reiter.
Alexander Hohmann kennen viele vielleicht noch aus Olpen, weil er nämlich früher tätig war bei der Regierung der der deutschsprachigen Gemeinschaft in Olpen. Heute ist er Leiter der Vertretung Ostbelgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in Berlin. Er ist sozusagen Ostbelgiens Botschafter in Deutschland. Kann man das so richtig sagen,
Herr Hohmann? Kann man so sagen, ja.
Sie sind aber Olpener, richtig?
Rarer.
Ja, okay, dieser Unterschied ist bedeutsam, deswegen so viel Zeit muss sein. Also ein Rarener vertritt ostbelgische, Brüsseler und wallonische Interessen in Berlin. Ist das richtig?
Ja, in ganz Deutschland, das ist völlig richtig. Wir haben hier eine Sondersituation, Herr Reiter, dass wir in der belgischen Botschaft in Berlin, die ja als Amtsgebiet das gesamte Territorium der Bundesrepublik Deutschland abdeckt, die Situation, dass eben ein Diplomat die Interessen dreier belgischer Landesregierungen vertritt. Das gibt es in der Form auch nur in Deutschland, weil man sich 2008 zwischen den beiden französischsprachigen Regierungen, französische Gemeinschaft und wallonische Region, zusammen mit der deutschsprachigen Gemeinschaft darauf geeinigt hat, dass man die diplomatischen Vertretungen, die es in Berlin gab, miteinander fusioniert, zusammenführt und in der belgischen Botschaft nur noch einen Diplomaten hat, der, wie gesagt, die Interessen der drei entsprechenden Landesregierungen in Deutschland vertritt.
Und Ihr Chef, das ist jetzt nicht mehr unser vormaliger Gast Oliver Pasch, sondern das ist jetzt der Botschafter Belgiens in Berlin. Und das ist ja jemand Neues, ne? Ein Flame.
Ja, aber das ist leider nicht so korrekt.
Korrigieren Sie mich.
Der belgische Föderalismus hat inzwischen dazu geführt, und das eigentlich seit den 1980er Jahren, dass wir in Belgien zwei parallel existierende diplomatische Korps haben. Ein Bundeskorps und ein Landeskorps. Und wenn ich das so herausstreiche, dann ganz einfach, weil es keine Hierarchie zwischen dem belgischen Botschafter und meinem flämischen Kollegen, dem Vertreter der Regierung Flanderns in Deutschland, und mir als Landesdiplomaten gibt. Wir sind auf Augenhöhe im gleichen, ja, wie soll ich sagen, auf der gleichen Stufe, wenn Sie so wollen. Nur sieht eben unsere Verfassung nicht vor, dass es drei Botschafter gibt von Belgien im Ausland, sondern nur einen. Deshalb sind wir protokollarisch dem Botschafter sozusagen untergeordnet, aber er ist nicht mein Chef. Meine Chefs sind tatsächlich die drei Regierungschefs, nämlich der Regierungschef in Olpen, die Regierungschefin in Brüssel und der Regierungschef in Namibia. Also die jeweiligen Regierungschefs der drei belgischen Teilstaaten, also der beiden Gemeinschaften und der einen Region.
Also das dürfte für deutsche Ohren schon enorm kompliziert klingen und zeigt eigentlich nochmal die Komplexität Belgiens, unser kleiner surrealer Staat, der ja sehr intensiv verwaltet wird. Ich finde, das bringt das sehr schön zum Ausdruck. Aber einen Hubschrauberblick werden Sie ja haben auf beide Länder, auf Belgien und auf Deutschland. Wie steht's denn um die deutsch-belgischen?
Na, die sind eigentlich ausgezeichnet und das haben wir nochmal unterstreichen können, Herr Reiter, als zum Jahresende 2023 das belgische Königspaar zum Staatsbesuch hier in Deutschland war. Da hat man nochmal ganz deutlich gespürt, wie gut die Beziehungen doch zwischen unseren beiden Ländern sind und wie gut man sich auch versteht, denn Natürlich ist es eine Sache, wenn Staatsoberhäupter sich treffen und bei einem Staatsbesuch, das sagt der Name ja schon, geht es natürlich vornehmlich darum, dass das Staatsoberhaupt des einen das Staatsoberhaupt des anderen Staats besucht und während dieses Besuchs dann natürlich ein Programm absolviert, das darauf ausgelegt ist, zu verdeutlichen, wie die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern sind. Und da konnten wir im Dezember 2023 wirklich sehr schön sehen, dass diese Beziehungen ganz besonders intensiv, aber auch freundschaftlich, nachbarschaftlich und eigentlich vorbildlich sind. Ich will mal ein Beispiel rausgreifen. Wir haben einem Tag ein Hobby unseres Staatsoberhaupts, nämlich von König Philipp, aufgegriffen. Sein Faible für die Raumfahrt und sind bei der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt hier in Berlin in Adlershof mit ihm gewesen. Und dorthin hatten wir eine Schulklasse aus der deutschsprachigen Gemeinschaft eingeladen, denn das DLR hat, was sie School Lab nennen, im Keller. Und das ist eine Einrichtung, in der Schülerinnen und Schüler des Sekundarschulwesens praktische Experimente durchführen können und sich mit allem, was Raumfahrt und Kosmos angeht, vertraut machen können. Und wir hatten eben die Gelegenheit bekommen, eine ostbelgische Schulklasse hierher einzuladen. Und der König und die Königin haben dann das, was die Schülerinnen und Schüler gemacht haben, angeguckt. Aber viel schöner noch, die Schülerinnen und Schüler haben unser Staatsoberhaupt und seine Gattin, Königin Mathilde, dann praktisch eingeladen, mit ihnen auch einige Experimente zu machen. Und das war ein sehr schöner Moment, der auch dem König und der Königin in Erinnerung geblieben sind. Aber wir haben auch andere Momente bei diesem Staatsbesuch gehabt, wo man ja sehr freundschaftlich miteinander umgegangen ist, nämlich der letzte eigentliche Programmpunkt. Das war der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt in Dresden, wo der deutsche Bundespräsident zusammen mit seiner Gattin und König Philipp und Königin Mathilde nicht nur den Weihnachtsmarkt besucht haben, sondern auch, Glühwein probiert haben und dann miteinander angestoßen haben. Und was kann es Schöneres auch symbolisch geben, als miteinander anzustoßen in diesem Rahmen, um die guten Beziehungen beider Länder deutlich zu machen und auch nach außen hin zu kommunizieren.
Wir haben die Fritten und die Deutschen haben den Glühwein. Das ist ein vernünftiger Austausch. Wenn der König in Deutschland unterwegs ist, was spricht er denn dann? Also bei seiner Weihnachtsansprache sehen wir ja, dass er sich schon ganz ordentlich auf die deutsche Sprache versteht. Nutzt er die auch bei solchen Gelegenheiten?
Ja, natürlich. Das ist natürlich dann die Gelegenheit, auch Deutsch zu sprechen. Und wenn immer sich eine Gelegenheit bietet, spricht der König dann auch Deutsch, ja.
Klasse. Klar, aber wenn König und Königin wenn das Thema beider Tochter unserer sozusagen zukünftigen Staatsoberhauptes, unserer zukünftigen Königin Elisabeth, die man ja jetzt wohl in den USA Lizzie nennt, wie wir überall lesen durften, dass das natürlich interessant ist für Deutsche, die vor allem diejenigen, die gerne bunte Blätter lesen, das kann ich mir vorstellen. Aber generell mal die Frage, was weiß man denn überhaupt in Deutschland von Belgien? Und jetzt vielleicht mal keine diplomatische Antwort, sondern mal ganz ehrlich, was wissen die Deutschen?
Viel zu wenig. Nein, ich bin jetzt ganz ehrlich. Also die Deutschen wissen viel zu wenig über ihren Nachbarn. Und das ist sehr schade. Und Teil unserer Aufgabe ist natürlich auch, Belgien zu vermitteln. Wir haben als Diplomaten nicht nur unsere politische Diplomatie, sondern wir haben zum Beispiel auch die Kulturdiplomatie in unserem Portfolio und wir sorgen dafür, dass eben die Sichtbarkeit unseres Landes im Ausland und dann eine positive Sichtbarkeit natürlich gefördert wird. Aber um Ihre Frage zu beantworten, muss ich ganz ehrlich und offen sagen, man weiß zu wenig in unserem Empfangsstaat, also wir nennen das Empfangsstaat im Diplomatenjargon, in unserem gastgebenden Land weiß man zu wenig über Belgien. Und wenn ich hier in Berlin oder wenn ich in Dresden, in Frankfurt oder in München irgendwo Fritten bestelle, dann guckt man mich sowieso an und meint, ja, Pommes haben wir da. Und
Currywurst, Pommes, das ist doch eigentlich das Standardessen.
Ja, absolut,
der Berliner,
ja, und das ist eben Pommes und das sind keine Fritten und es ist immer, ist, ja, immer eine, mhm, ist immer eine ganz schwierige, für einen Diplomaten schwierige Aufgabe, dann nicht in die Erklärung zu verfallen, dass,
außer sich,
naja, dass Pommes eigentlich, ja, gar nichts mit Fritten zu tun haben, weil das alles Convenience-Sachen, genau, sind, also tiefgefroren. Aber gut, das, ja, das ist eine Geschichte, um auf Ihren Podcast-Titel zurückzukommen, aber es ist tatsächlich.
Deswegen, ja, heißt er ja auch so. Ne? Deswegen haben wir uns ja auch genau für den.
Und das ist sehr, das ist wirklich gerechtfertigt. Das muss man festhalten, weil viel zu wenig in Deutschland über Belgien bekannt ist. Und wir haben das jetzt in der jüngeren Vergangenheit, aber das ist dann eher wieder die diplomatische und die politische Ebene etwas verändern können, denn als die Energiekrise dafür gesorgt hat, dass man sich hier in Deutschland nach Partnern umgesehen hat, die bei der Energieversorgung eine Rolle spielen können und man dann auf Belgien gestoßen ist, das über ein wirklich ausgeprägtes Pipeline-Netz verfügt und Gas nach Deutschland liefern konnte und bis heute ein Drittel der Versorgung für Deutschland sicherstellt, ist man aufmerksam geworden auf Deutschland. Aber das weiß natürlich Otto Normalverbraucher nicht und der weiß leider viel zu wenig über Belgien. Wir haben das mehrfach abgefragt, auch für unseren Podcast. Hier ist Berlin. Und immer wieder feststellen müssen, dass man sich gar nicht so viel vorstellen kann. Es gibt hier in Berlin ein belgisches Viertel und da gibt es ganz viele Straßennamen, die nach belgischen Städten benannt sind. Aber kaum jemand konnte damit etwas anfangen. Es waren sogar Passanten, die wir gefragt haben, wissen Sie, weshalb diese Straße hier die Lütticher Straße und dass da hinten die Eupener Straße ist? Und dann haben sie ganz verdutzt geschaut und gesagt, nee, und die konnten das nicht mal mit Belgien in Verbindung bringen. Also von daher, wir haben viel zu tun.
Das, was ja gut ist, das sichert den Arbeitsplatz. Aber Eupener Straße gibt es in Berlin, wusste ich übrigens auch nicht. Finde ich ja toll. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn man wenig über Belgien weiß, dann weiß man eigentlich über Ostbelgien in Deutschland praktisch gar nichts.
Ja, das ist ein Raisonnement, dem man leider folgen muss, ja.
Was können wir dagegen tun?
Ja, wir tun ganz viel. Also,
Sie machen einen Podcast, der das auch zu verhindern hilft, Ici Berlin sozusagen. Sie betrachten Deutschland durch die belgische, ostbelgisch-belgische, wallonische, Brüsseler Brille. Und wir machen es umgekehrt.
Und so ergänzen wir uns.
Vielleicht hilft das ja schon. Ja, das finde ich gut. Aber ich weiß ja, ich meine, Sie beschäftigen sich nicht beruflich mit Fußball, aber es gibt natürlich so ein paar Namen, die auch in Deutschland landläufig sind, einfach auch, weil sie selber schon in deutschen Clubs gespielt haben oder weil es einfach fantastische Fußballer sind, so wie Kevin de Bruyne oder Romelu Lukaku. Glauben Sie, dass man über den belgischen Fußball schon ein bisschen mehr weiß als über Belgien allgemein?
Ja. Ich gehe regelmäßig in Schulen, in den Französischunterricht im Rahmen meiner Aufgaben für die Frankophonie. Und stelle immer wieder fest, wenn ich die Eingangsfrage stelle, was wisst ihr denn oder je nachdem nach Altersstufe, was wissen Sie denn über Belgien? Dann bekomme ich bei den Schülerinnen und Schülern doch oftmals die Antwort, ja, Lukaku, ja, De Bruyne. Und über den Fußball kann man dann eine Brücke schlagen zu unserem Land und sagen, ja, aber es gibt natürlich nicht nur die Fußballer, sondern da gibt es noch viele andere Sachen. Ist zum Beispiel nicht allen bekannt, dass in Belgien drei Landessprachen verfassungsmäßig verankert sind und dass man neben dem Französischen und dem Niederländischen auch Deutsch spricht. Auch das muss man dann von Zeit zu Zeit erklären. Aber der Fußball ist ein definitiv gutes Mittel, um auf unser Land zu sprechen zu kommen und hinzuweisen, ah ja, das ist das kleine Land, wo die Hauptstadt Brüssel heißt.
Kann man in demzufolge dann auch sagen, dass die KAS Eupen so etwas wie auch ein Botschafter für Belgien ist oder vielleicht sogar für Ostbelgien?
Ja. Ja.
Wie wichtig sind denn solche Botschafter? Ich weiß, dass die Regierung der deutschsprachigen Gemeinschaft ja mal vor einiger Zeit so etwas wie Markenbotschafter für die Marke Ostbelgien implementiert hat. Wie wichtig ist sowas, abseits der beruflichen Diplomatie, der Sie
erfolgt? Das ist absolut wichtig, denn jedes Hilfsmittel, wenn Sie erlauben, dass ich das so umschreibe, dass es erlaubt, auf unser Land, auf unsere Staatsstruktur und in dem Fall dann auf ein Bestandteil des belgischen Bundesstaates, nämlich die deutschsprachige Gemeinschaft, also Ostbelgien, hinzuweisen, ist gut. Und Markenbotschafter sind auch gut. Ich bin unlängst hier in Berlin auf der Grünen Woche während der Anwesenheit der wallonischen Landwirtschaftsministerin mit ihr am einzigen belgischen Stand auf der Grünen Woche gewesen. Und dieser einzige belgische Stand ist leider so, hat sich leider in den zurückliegenden Jahren sehr zurückentwickelt. Aber der einzige belgische Stand, der auch eine große belgische Fahne am Chalet, das war der Stand, ne, muss man sich so vorstellen, wie so ein Schweizer Chalet, aufgezogen hatte, war ein ostbelgisches Unternehmen. Und ein ostbelgisches Unternehmen, das in der Eifel Schinken herstellt und räuchert. Und das war besonders schön zu sehen, dass ein solches Unternehmen Botschafter in Deutschland auf einer der großen Genussmittelwarenmesse ist. Und ja, Fußball macht das genauso. Und Markenbotschafter sind einfach total wichtig, weil sie die Sichtbarkeit fördern und die Aufmerksamkeit wecken.
Das ist doch interessant. Lassen Sie uns noch mal einen kleinen Moment beim Essen bleiben. Eines meiner Lieblingsthemen übrigens. Also Fritten und Pommes, Currywurst und Frikandel. Da sieht man ja schon, dass es da Unterschiede gibt. Ich glaube, wenn wir Kultur weltweit exportieren können und den Leuten etwas Gutes bringen können, dann ist es ja die gute belgische Küche und unser gutes Verständnis von vernünftiger Horeca. Ich denke, dass auch die Deutschen da von uns wirklich noch was lernen können. Trotzdem sind Sie ja nun in Berlin zu Hause und ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch ab und zu mal Currywurst, Pommes, wie es da heißt, also das Berliner Nationalgericht zu sich nehmen. Haben Sie da in der Nähe Ihrer Botschaft Tipps? Sie sitzen ja in der Jägerstraße, nicht weit vom Gendarmenmarkt in Berlin. Wenn Sie mal richtig gute Currywurst-Pommes essen wollen in Berlin, wo gehen Sie da?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, dann würde ich Werbung machen. Aber es gibt eine Reihe von ausgezeichneten Curry-Buden. Weil das sollte schon so eine Currybude sein, das gehört irgendwie mit dazu. Mhm. Und es gibt eine ganz berühmte und wenn man das im Internet sucht und dann eingibt, dass diese Currybude unter einer U-Bahn-Brücke steht, dann findet man die ganz leicht und die kann ich wirklich empfehlen. Und das Lustige hier ist, das habe ich hier gelernt, das kannte ich persönlich nicht als Belgier, man kann auch immer den Wunsch äußern, mit oder ohne Darm. Also man kann die Currywurst dann, wenn sie geschnitten wird, in diese Scheiben, selbst ohne Darm, ohne dass sie auseinanderfällt, sehr schön dann essen. Und diese ganz besonders traditionelle Currybude, die ihren Namen mit K beginnt, die kann ich wirklich empfehlen, weil das ist urig und da muss man auch draußen stehen und dann muss man das draußen essen. Das gehört dazu. Am Gendarmenmarkt, muss ich gestehen, gibt es einige, oder um den Gendarmenmarkt, dort wo unsere Botschaft steht, gibt es einige Restaurants, in denen man natürlich Currywurst und Pommes essen kann. Aber das ist nicht das Gleiche, Herr Reiter. Das ist eben, das wirklich echte Gefühl kommt erst auf, wenn man draußen steht und man sozusagen Currywurst und Pommes auf die Faust bekommt.
In Charlottenburg am Savigny-Platz, also ein bisschen weiter weg von Ihnen, aber auch sozusagen im Herzen Berlins, gab es ja mal ein belgisches Restaurant, das Brell. Das gibt's leider nicht mehr, habe ich jetzt kürzlich mal gesehen. Gibt's denn noch belgische Gastronomie in Berlin?
Ausgesprochen belgische Gastronomie leider nicht. Es gibt aber weiterhin Läden, in denen man zum Beispiel belgisches Bier in großer Auswahl bekommt. Und da kann man ja dann wenigstens so ein bisschen auch zum Kochen das Bier nutzen und dann
kann man sich das selber belgisch machen.
Genau.
Sehr schön. Drehen wir den Spieß noch einmal um. Das ist sozusagen für Belgier, die in Berlin mal Currywurst Pommes essen wollen. Die wissen jetzt Bescheid, wo sie hin müssen. Aber was erzählen Sie denn Deutschen, wenn Sie denen ihr Herkunftsland schmackhaft machen wollen? Und mit Herkunftsland meine ich jetzt tatsächlich unsere Region, Ostbelgien. Was sagen Sie denen, warum ein Deutscher unbedingt mal in Ostbelgien gewesen sein.
Ganz einfach, weil es die große Überraschung und den Aha-Effekt immer noch gibt. Man überfährt oder läuft über eine ehemalige, sichtbare, aber immer noch bestehende Staatsgrenze, ist im anderen Land, aber plötzlich spricht man immer noch Deutsch. Plötzlich sind alle Schilder auf Deutsch. Plötzlich stellt man fest, das sieht ja auch so aus, fast wie bei uns. Und damit kann man sehr schön das Interesse wecken. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, wieso man spricht da Deutsch? Und dann erklären wir natürlich, dass es sozusagen einen Teil Belgiens gibt, der jüngste praktisch im Königreich ist. Und dass eben die Geschichte dazu geführt hat, dass man dort Deutsch spricht, weil man ehemals zu Preußen gehört hat und erst die Pariser Vorstadtverträge und dann eben für uns der Versailler Vertrag dazu geführt hat, dass man Teil Belgiens geworden ist. Und alleine die Geschichte und dann der Umstand unserer Staatsstruktur weckt bei vielen Interesse. Das sollte man gar nicht glauben, aber das ist tatsächlich so. Und wenn man dieses Interesse erstmal geweckt hat, dann kriegt man auch irgendwann mal eine Rückmeldung. Mensch, wir haben doch mal und jetzt sind wir in Eupen und in St. Vith gewesen. Und dann sagt man sich, aha, na. Und die Resonanz ist dann auch, das war wirklich spannend und das war so klein. Ja, und das ist dann schon, denke ich, auch ein schönes Erlebnis, jedes Mal wieder, wenn man so eine Resonanz und wenn man so einen Rücklauf bekommt.
Und wenn man dann ganz klug plant, dann kommt man mal an einem Spieltagswochenende der AS und schaut sich an, wie professioneller Fußball in Ostbelgien, in Eupen, bei der AS Eupen gespielt wird. Ja, es gibt ja die Besonderheit, dass sowohl in Belgien als auch in Deutschland und dort sogar in Berlin zwei Vereine den gleichen Namen tragen, nämlich Union oder bei uns Union, Royal Union Saint-Gilloise aus Brüssel und Union Berlin. Und die sind ja vor kurzem sogar mal aufeinander getroffen und da waren sie, soweit ich weiß, sogar dabei.
Das ist völlig richtig, Herr Reiter. Und das war eine sehr interessante Begegnung, weil, man wusste, dass ein belgischer Diplomat dem Spiel beiwohnte. Und dann blieb es nicht aus, dass ich dann nach dem Spiel auch gefragt wurde, ja, also als Belgier, welchem Club haben Sie denn die Daumen gedrückt? Und da konnte ich ganz nonchalant sagen, ja, Union natürlich. und dann spielten die beiden und trennten sich unentschieden 3-3. Und das ist natürlich für einen Diplomaten ein Traumergebnis, weil unentschieden.
Ja.
Aber das Schöne ist, ich muss gestehen, ich bin tatsächlich Union-Fan. Also die Eisernen
Union Berlin, ja.
Okay. Und das ist einfach auch dem Umstand geschuldet, Herr Reiter, dass als ich hierher nach Berlin gekommen bin 2017, dass ich damals aufmerksam geworden bin auf diesen ehemals Ostberliner Club und dann die Entwicklung so ein bisschen verfolgt habe. Und ich bin kein Fußballspezialist wie Sie, aber ich habe mit Interesse verfolgt, wie sich dieser Verein entwickelt hat und wie dieser Verein die ganze Zeit über von unten bis in die erste Bundesliga sich hochgearbeitet hat und nie vergessen hat, wo man herkommt. Und das fand ich sehr bezeichnend. Und deshalb muss ich sagen, haben die Eisernen tatsächlich so ein bisschen, ja, auch mein Herz gewonnen. Aber das wollte ich natürlich und das konnte ich natürlich nicht sagen, als die Brüsseler Union-Spieler dann hier in Berlin an der Alten Försterei waren. Deshalb kam mir...
Weil Sie ja auch Brüssel vertreten.
Weil ich ja eben auch die Föderation Wallonie Brüssel vertrete, genau. Aber da kam mir eben der Umstand der gleichen Namen beider Vereine entgegen und auch das Ergebnis war dann natürlich sehr diplomatisch.
Und zum Nachhören, der frühere Eigentümer von Royal Union Saint-Gilloise, Jürgen Bartsch, ein Deutscher aus Nienburg an der Unterweser, der dann später Anthony Blum verkauft hat, der dann Royal Union zu dem Erfolgsverein gemacht hat, der er heute ist, der war mal bei uns bei Fritten und Fußball zu Gast, nämlich im Dezember 23, ganz wenige Tage vor Weihnachten. Und wer das nochmal nachhören will, auch das findet man noch in der Mediathek. Alexander Hohmann war heute unser Gast, der ostbelgische Rarener Diplomat, Botschaftsrat, vertritt die Interessen unserer Region, aber auch von Brüssel oder der Föderation, Fédération Bruxelles-Wallonie, sehr kompliziert, und der Wallonie. Auch das zu unterscheiden, fällt vielen schon schwer, fällt vielen Belgiern, glaube ich, schon schwer, auch vielen Wallonen. Aber Sie wissen, wie das geht. Sie kennen die Fallstricke der Verwaltung und Sie waren heute unser Gast und haben ein bisschen auf beide Länder geschaut. Herzlichen Dank für Ihre sicherlich komplexe Arbeit, die Sie dazu erledigen haben in
Belgien. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Sehr gerne.
Fritten und Fußball. Der Fußball-Podcast aus Belgien.